Guten Morgen. EBM,
das hat Gunnar schon gesagt, heißt Europäisch-Baptistische Mission, ist ein Missionswerk, das von vielen Bünden unserer Freikirche in Europa mitverantwortet und getragen wird, auch vom Ungarischen Bund, habe ich gesehen im Internet, als ich mal die ganzen Flaggen dort angeschaut habe, wo baptistische Bünde hinter dieser Mission stehen. Dankeschön. Junge Menschen haben wir hier in diesem kurzen Clip gesehen. Wir sehen nachher noch einen, wo ein etwas älterer Mensch, der mit seiner Frau schon mal hier in unserer Gemeinde war, auch noch ein bisschen aus seiner Arbeit in Izmir in der Türkei erzählen wird. Junge Menschen, die eine Zeit ihres Lebens der Mission widmen wollen. Nicht nur als Vollzeitmissionare vielleicht ein Leben lang, sondern so für ein Jahr. Manche bleiben dann sogar dabei. Studieren zum Beispiel in Elztal an der mit unserem Bund verbundenen Theologischen Hochschule, Evangelische Theologie, um dann auf vielfältige Art und Weise Gottes Mission in die Welt zu tragen. Für andere ist es einfach ein großartiges Erlebnis, das sie für ein Jahr haben und das sie prägen kann. Aber Weltmission, ist das nicht eigentlich etwas aus vergangenen Zeiten? Es gibt doch überall in der Welt christliche Kirchen. Da brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr zu missionieren. Und überhaupt können wir die Menschen nicht endlich mal mit Religion in Ruhe lassen? Als nach dem Terroranschlag in Paris viele Menschen in Facebook Pray for Paris, bete für Paris posteten, meldeten sich manche zu Wort, die meinten, das ist ja gut gemeint. Aber was wir jetzt brauchen, ist bestimmt nicht noch mehr Religion. Schließlich war es ja eine Religion, die die Massenmörder angetrieben hat. Auch wenn die ganz große Mehrheit derer, die sich zu dieser Religion halten, davon überzeugt sind, dass die Mörder ihre Religion missbrauchen, entstellt haben, pervertiert haben, manche sehen gleich in jeder Religion Gefahren. Und sie haben dann recht, wenn religiöse Menschen auf andere herabschauen oder sie gar verachten. Und andere sagen, Mission, das geht ja gar nicht. Ist ja auch nicht nötig. Wir glauben ja schließlich alle an den gleichen Gott. Da kann man Menschen doch nicht einladen, ihren anerzogenen Glauben in Frage zu stellen und sich mit einem anderen auseinanderzusetzen. Das sehen sogar internationale Behörden ein bisschen anders. Religionsfreiheit, so stellte man 1966 in einem UN-Pakt über bürgerliche und politische Rechte fest, der 2014 von 168 Staaten unterschrieben und ratifiziert, von weiteren 7 Staaten immerhin unterschrieben war. Da wird in Artikel 18 Absatz 2 ausdrücklich festgestellt, dass zur Religionsfreiheit auch die Freiheit zum Religionswechsel gehört. Konvertiten, Menschen, die gewechselt haben, die bekehrt wurden, dürfen aufgrund dieses Wechsels weder verfolgt noch benachteiligt werden, so heißt es in diesem UN-Pakt. Manches geht da heute eine andere Richtung. In Indien gibt es jetzt Bestrebungen, ein Gesetz zu erlassen, in dem verboten wird, vom Hinduismus zu einer anderen Religion überzutreten. Wir merken, dass fundamentalistische Kreise, die per Gesetz die Religionszugehörigkeit regeln wollen, in unserer Welt zunehmen und zunehmend in Staaten Macht gewinnen und Menschen unter Druck setzen wollen. Im Grunde das in Frage stellen, was vor 400 Jahren den Ursprung unserer Kirche, der Baptisten, verursacht hat, die forderten Religionsfreiheit, und zwar für alle Menschen, egal welchen Glaubens, und sich deswegen von den Staatskirchen getrennt haben. Religionsfreiheit bedeutet eben auch Freiheit der Wahl der Religion. Und gerade beim christlichen Glauben ist es ja so, dass hier niemals Zwang dazu führen kann, dass jemand sich als Christ bezeichnen kann. Deswegen kennt die Bibel ja auch keine Taufe von Menschen, die noch unmündig sind, sondern nur eine Taufe von Menschen, die so alt sind, dass sie eine eigenständige Glaubensentscheidung treffen konnten. Denn darin wird deutlich, was der freiwillige Charakter christlichen Glaubens ist. Es muss Menschen erlaubt sein, sich über einen Religionswechsel zu informieren, beziehungsweise sich missionieren zu lassen. Denn ohne die Aufklärung über alternative Glaubensvorstellungen besteht keine freie Religionswahl. Die evangelische Kirche im Rheinland hat kürzlich eine Schrift herausgegeben unter dem Titel Weggemeinschaft und Zeugnis. In der evangelikalen Presse, die ja manchmal sehr schwarz-weiß orientiert ist, entstand der Eindruck, auch bei mir beim ersten Lesen dieser Artikel, hier werde es verboten, Menschen, die aus islamischem Hintergrund stammen, missionarisch zu erreichen. Die Oberkirchenrätin Barbara Rudolph, Leiterin der Ökumeneabteilung der evangelischen Kirche im Rheinland, hat in einem Blog zu solchem Verständnis geschrieben, das ist so ein Ding im Internet, ein Blog, ja, für die, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede. Was wir demnach heute nicht wollen, ist eine strategische Mission, bei der Menschen zum Objekt gemacht werden. Wir verfolgen nicht den Plan, Menschen nur zu begegnen, um sie zu Christen zu machen. Wir möchten aber sehr wohl eine Zeugnisgemeinschaft sein. Also erreichen, dass Christinnen und Christen ihren Glauben in Wort und Tat auch in einer Gesellschaft leben, in der religiöse Äußerungen nicht immer begrüßt werden. Wir wollen so leben, dass andere neugierig werden auf unseren Glauben. Wer Christ oder Christin werden will, der kann getauft werden. Die Arbeitshilfe unterstreicht die Möglichkeit der Bekehrung, der Konversion, aber Mission ist sehr viel mehr. Gottes Wirken ist größer als der Raum christlicher Kirchen. Er begegnet uns auch in Menschen, die nicht unseren Glauben teilen. Da hat sie vielleicht in wenigen Sätzen deutlich gemacht, dass es eben ein Verständnis von Mission gibt, dass ich nicht dem ganzen Menschen zuwenden will, sondern nur Bekehrungsobjekte in anderen Menschen sieht. Im sogenannten Missionsbefehl, in der englischen Sprache wird es besser ausgedrückt, the great commandment, der große Auftrag, da sagt Jesus, geht hin zu allen Völkern. Panta ta ethne im Griechischen. Ich zitiere das, weil hier das Wort Ethnien drin zu finden ist, das wir auch in unserer Sprache kennen. Hingehen, nicht sitzen bleiben. Menschen praktisch vermitteln, dass Gott sie wertschätzt und liebt. Sie darüber informieren, was christlicher Glaube ist und sie einladen, sich damit auseinanderzusetzen und Christus anzunehmen. Das ist ein Auftrag, den Jesus seinen Leuten gegeben hat. Im zweiten Kapitel des ersten Timotheusbriefes stellt Paulus Mission noch in einen anderen Zusammenhang. Da heißt es, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Und ebenso wahr und unbestreitbar ist, dass er diese Botschaft mir anvertraut und mich als Verkündiger und Apostel eingesetzt hat, als Lehrer, der alle Völker im Glauben und in der Wahrheit unterrichten soll, schreibt Paulus. Manche nennen diesen Bibeltext aus dem ersten Timotheusbrief die Stiftungsurkunde der christlichen Mission. Denn hier wird erklärt, warum Christen diesen Auftrag haben und ihn wahrnehmen. Paulus spricht davon, dass das Evangelium für alle Menschen ist. Er macht deutlich, unser Gebet soll allen Menschen gelten. Er macht deutlich, Gott ist der Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und er macht deutlich, Jesus hat sich für alle Menschen zur Erlösung gegeben. Er spricht hier nicht einseitig davon, Menschen zu bekehren. Nein, das Wort kommt hier noch nicht einmal vor. Hier geht es um das Gesamtwohl der Menschen. um das, was das hebräische Wort Shalom ausdrückt, das eben nicht nur einen kurzzeitigen Frieden als Schweigen der Waffen meint, sondern ein Wohlergehen des gesamten Menschen. Paulus macht deutlich, unser Gebet sollte allen Menschen gelten. Wir dürfen und sollen mit Gott über diese Welt sprechen. In unserem eigenen Volk haben wir erlebt, dass Gebete bei einem politischen Umbruch eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Ausdrücklich erwähnt Paulus alle Menschen, bevor er dann auch zu den Königen und der Obrigkeit kommt, von dem, was damals in der antiken Welt normal war. Auch für sie, natürlich, sollen wir beten. Hoch und niedrig soll die christliche Gemeinde im Blick haben, wenn sie für Menschen im Gebet eintritt. Gerade in der Benennung der Könige und der Obrigkeit wird deutlich, dass es auch um gute und um schlechte Menschen nach unserer Auffassung geht. Die Obrigkeit, das waren oft die Verfolger der Christen, diejenigen, die die Christen den Löwen zum Fraß vorwarfen oder ihr Leben und ihre Familien auf andere Art bedrohten. Die erklärten Feinde, die den Christen nichts Gutes wollten. Paulus fordert dazu auf, betet auch für sie. Denn Gott kann auch die Herzen von Menschen verändern. Und er kann Strukturen zerbrechen und Neues schaffen. Betet für diese Welt, für alle Menschen, auch für die, die politische Verantwortung und Macht haben. Und er macht deutlich, Gott liebt alle Menschen. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Im dritten Kapitel des Johannesevangeliums wird erzählt, wie Jesus sagte, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott hat die Welt geliebt. Gottes Retterliebe beschränkt sich nicht auf einige Auserwählte. Sie gilt allen Menschen. Da ist keiner, den Gott nicht will. Deswegen hat Jesus auch gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt auch den Menschen nicht, der dir Furchtbares angetan hat. Jesus lebt auch ihn und stößt ihn nicht von sich, wenn er zu ihm kommt. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. In alten Übersetzungen steht hier manchmal, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Das ist falsch. Hier geht es um mehr als Hilfe, sondern hier steht ausdrücklich Rettung und Ewigkeit, die gemeint ist. Nun gibt es Menschen, die in Staaten leben, in denen alles getan wird, um sie vom christlichen Glauben fernzuhalten. Die Länder, in denen das auf rigoroseste Weise geschieht, sind sicher Nordkorea, Saudi-Arabien und die von der Terrorgruppe IS besetzten Gebiete in Syrien und im Irak. Und manche von uns wissen, dass es da auch noch andere Länder gibt, in denen die Bedrohung fast so stark ist. Hier ist es kaum noch möglich, über den christlichen Glauben zu informieren, vor allem von außen. Es gibt Wege. Einer davon ist Fernsehen und Rundfunk. Unter uns sitzt jemand, von dem ich weiß, dass er durch christliche Fernsehsendungen mit dem christlichen Glauben bekannt geworden ist und Jesus am Bildschirm in sein Leben eingeladen hat. Und Gott hat noch ganz andere Wege, durch Träume und manches mehr. Auch da gibt es Menschen unter uns, die das erlebt haben. Auch da haben wir lebende Beispiele der Kreativität Gottes unter uns. Und nun sind tausende Menschen vor dem grauenhaften Terror in ihrem Land geflohen. Manche von ihnen fragen nach Gott. Andere haben vielleicht ganz andere Fragen und Sorgen. Gott liebt sie, ja. Gott will ihre Rettung. Er will ihnen nicht nur durch unsere religiösen Reden begegnen, sondern durch unsere Zuwendung, durch unsere Fürsorge, durch Unterstützung, die ihnen hilft, in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, mit fremden Sitten und Gebräuchen zu leben. Einem Land, auf dessen Kultur, Sitten und Gebräuche sie sich meistens nicht vorbereiten konnten. So, wie wir das vielleicht vor einer Urlaubsreise tun mögen, wenn wir die Reiseführer kaufen und uns informieren. Dazu gab es meistens weder Gelegenheit noch Zeit. Wer gerne von Gottes Liebe redet und singt, hat hier die großartige Chance, sie gegenüber dem Fremden, in dem uns Christus begegnet, auch zu leben. Und auch davon zu reden, dass Jesus alle Menschen liebt, dass er aber auch der Erlöser aller Menschen ist. Und eigentlich sollte die Folie jetzt auch weitergehen, jawohl. Es gibt nämlich nur einen Gott, so schreibt Paulus in diesem Text im 1. Timotheusbrief. Und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Manche Menschen würden diesen Vers gerne so ziemlich am Anfang beenden, hinter dem Wort Gott. Es gibt nämlich nur einen Gott. Wir glauben ja alle an denselben Gott. Womit man Buddhisten und Hindus ja schon mal von vornherein ausgeschlossen hat, denn das, was sie als göttlich empfinden, ist kein Du, wie im Judentum, Christentum und Islam, sondern eine unpersönliche Kraft oder Energie. Genau genommen bei dem historischen Gautama Buddha überhaupt kein Gott. Deswegen nennen manche Religionswissenschaftler den Buddhismus, die Wurzeln des Buddhismus, als eine atheistische Religion. Juden, Christen und Muslime glauben gemeinsam, dass es nur einen Gott gibt. Sie unterscheiden sich in der Auffassung über sein Wesen. Sie unterscheiden sich im Verständnis von Jesus. Ist er nur ein Prophet oder ist er mehr? Nicht zu Unrecht halten es manche Menschen, auch solche aus Kulturen, in denen christlicher Glaube eine wichtige Rolle spielt, für schwierig zu akzeptieren, dass Jesus, dass ein unschuldiges Opfer den Zorn Gottes auf sich nehmen musste, damit Menschen mit diesem zornigen Gott versöhnt werden können. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass Gott sich, wie es Andrea auch in der Begrüßung gesagt hat, als ein Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, offenbart. Denn dann, wenn das so ist, hängt am Kreuz kein Dritter, kein unschuldiges Opfer, das den Zorn des Schöpfers aufnimmt, sondern Gott selbst. Er delegierte Versöhnung nicht, sondern er geht selber den Weg zur Versöhnung, indem er Mensch wird und die Schuld der Menschheit auf sich nimmt. Da, wo andere versuchten, Gott zu erkennen, zu verstehen, zu bedenken, welche Wege es zu ihm geben könne, begab sich Gott selber zu uns und machte den Weg zu sich frei. Deswegen gibt es auch nicht viele Mittler zu ihm, sondern nur den einen, der, in dem Gott Mensch wurde, der mit dem Vater in seinem Wesen ganz eins ist, der am Kreuz für uns starb. Das Kreuz Christi ist der Ort, an dem Lebensveränderung möglich wird. Hier müssen wir zugeben, dass wir uns nicht selber mit Gott versöhnen und aus dem Machtbereich des Bösen befreien können. Wir brauchen Gott, der uns in Christus die Gnade erweist und Beistand leistet. Evangelium bedeutet auch ganz zentral Versöhnung zwischen Mensch und Gott, aber auch zwischen Mensch und Mensch. Deswegen dürfen wir und sollten wir von Gottes Barmherzigkeit erzählen. Da heißt es, er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Und ebenso wahr und unbestreitbar ist, dass er diese Botschaft mir anvertraut und mich als Verkündiger und Apostel eingesetzt hat, als Lehrer, der alle Völker im Glauben und in der Wahrheit unterrichten soll. Wir haben die Aufgabe, so meint Paulus, hinauszugehen und von dieser Barmherzigkeit Gottes zu erzählen. Jetzt reagiert das Ding wieder. Ja, so ist das. Gemeinde soll ein Ort der Geborgenheit und der Heilung für Menschen sein. Nicht ein abgeschotteter Kuschelclub, in dem wir unserem eigenen Geschmack abgeschottet von der bösen Welt frönen. Wenn Gemeinde sich ausschließlich um sich selber dreht, dann hat sie ihren Daseinszweck verfehlt. Gemeinde, so meinte das auch Paulus, ist für Menschen da. Und nicht nur für die, die in der Gemeinde sind, sondern für andere Menschen. Auch und gerade in unserer nächsten Nachbarschaft. Die Mission Gottes wird sichtbar im Dienst Jesu. Er hat sich Menschen nicht nur zugewandt, um sie zu bekehren. Sie selber waren ihm ein Anliegen. So ließ er sich von einem Heiden rufen, dessen Diener krank war und im Sterben lag. So sah er einen Trauerzug und eine trauernde Witwe, deren Sohn auch noch verstorben war. Er erweckt ihn zum Leben. Und die Menschen stellen fest, oh, da ist ein großer Prophet gekommen. Klingt ziemlich islamisch, ist aber nicht das, was Jesus von sich selber sagte. Er korrigierte aber diese dogmatisch nicht ganz korrekte Aussage nicht. Er wollte einfach nur helfen. Schaut man den Dienst Jesu an, sieht man, dass Jesus sich einzelnen Menschen in Liebe zuwandte, auf ihre Bedürfnisse einging und sie Gottes Liebe ganz konkret erfahren ließ. Nur reden spricht diesem Handeln Gottes nicht. Wir können nicht nur mit Worten verkündigen. Das ist notwendig, denn Menschen sollen verstehen, wer Jesus ist und was seine gute Nachricht ist. Aber das Wort muss auch Fleisch werden. Ein Satz, den wir gerade auch in der Weihnachtszeit immer wieder hören, denn das ist ja genau das, was Gott getan hat, als er Mensch wurde. Deswegen bedeutet Mission immer eine ganzheitliche Arbeit. Auf Menschen nicht nur zugehen, um sie zu den Unsrigen zu machen, sondern um ihnen Gottes Liebe bedingungslos nahezubringen, ihnen zum Leben zu helfen, sie zu mündigen Menschen und, wenn sie das wollen, auch zu mündigen Christen zu machen. Jeder Zwang, jeder Weg, der Abhängigkeit von bestimmten Personen schafft, widerspricht dem Geist des christlichen Glaubens. Gott will, dass Menschen ihn verstehen, dass sie erfahren, wie er ist, dass sie freiwillig zu ihm kommen, damit er sie in seine Arme schließen und sie mit seiner Liebe überschütten kann. Diese Liebe Gottes haben wir in Wort und Tat zu den Menschen um uns herum zu bringen und vielleicht auch etwas dazu beizutragen, dass sie Menschen in ganz anderen Regionen dieser Welt erleben dürfen, indem wir mit unseren Gebeten und vielleicht auch mit unserer Brieftasche missionarische Arbeit in anderen Teilen dieser Welt unterstützen. Die europäisch-baptistische Mission ist dabei die Mission unseres Bundes, die das tut, die uns nahe steht. Deswegen unterstützt auch diese Gemeinde schon lange Arbeiten dieser Mission, zum Beispiel im Diadema im brasilianischen Brasilien, ja, habe ich das richtig im Kopf? Das ist dann Brasilien, Sao Paulo, dankeschön. Zum Beispiel auch in Izmir in der Türkei. Ertan und Marlene Cevik waren ja vor einem Jahr unter uns, werden hoffentlich im nächsten Jahr wiederkommen. Dieses Jahr habe ich bei ihnen keinen Termin mehr gekriegt, aber schon gesagt, bitte, bitte reserviert was, wenn ihr nächstes Jahr wieder in Deutschland seid. Und wir werden gleich von Ertan auch ein bisschen in einem kurzen Videoclip sehen. Nun möchte ich noch mit uns beten. Danke, Herr, dass du Mensch geworden bist für uns. Danke, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast. Dass du dafür gesorgt hast, dass wir als mit dir versöhnte Menschen leben dürfen. Danke, dass du uns deutlich machst, dass du willst, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hilf uns, Menschen deine Liebe in Wort und Tat nahe zu bringen. Menschen erleben zu lassen, dass du da bist, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du sie meinst und ihnen begegnen willst. Gib uns ein offenes Herz und offene Augen für Menschen, die dich brauchen. Amen.